Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir eure Themen und Fragen ziehen auf kleinen Zetteln und dann darüber schnabulieren.
Hallo Jaco.
Hallo.
Ich dachte ja eigentlich, du meldest dich gestern nochmal bei mir.
Was war denn gestern?
Du hast gesagt, du hast das Finale von Euphoria geguckt.
Oh nein, ich hab's noch nicht geguckt. Warte, es ist nämlich so. Um kurz Kontext für euch zu geben, Sam ist großer Euphoria-Fan gewesen, also ist sie immer noch, aber als ich im Urlaub mit ihr war, hat sie mir davon erzählt, dass sie so leidenschaftliche Zuschauerin ist. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich gebe mir das auch und habe das jetzt auch geguckt. Und Sam und ich haben uns dann gestern darüber ausgetauscht und ich dachte, weil ich gar nicht darauf geguckt habe, wie weit ich bin, dass ich noch eine halbe Staffel übrig habe. Und in unserem Gespräch gestern kam dann raus, ich bin fast am Ende, am Staffelfinale, was sehr schlimm für mich war.
Ja, glaube ich.
Muss ich sagen. Weil ich dachte, da sind noch sehr viele tolle Stunden liegen vor mir, aber nein. Und mir haben so ein und eine Dreiviertelstunde gefehlt. Und dann habe ich gestern diese Dreiviertelstunde geguckt und voll zelebriert. Und gestern Abend habe ich da mit meinem Freund auf dem Sofa gesessen, habe so reingefühlt, habe gedacht, nee, das muss ich alleine gucken. Konnte ich jetzt nicht mit ihm gucken. Das muss ich dann auf dem iPad ganz nah, wenn ich sowas ganz intensiv fühlen will, muss ich das immer auf dem iPad ganz nah an meinem Körper mit mir alleine gucken.
So geht's mir auch. Und so habe ich das bei der Staffel auch gemacht. Und ich habe das so zelebriert. Und ich habe danach immer so einen ultra krassen Redebedarf gehabt. Ich hatte immer eine Freundin, die hat das mit mir gleichzeitig geguckt. Und deswegen dachte ich so, ey, wenn Jaco das guckt, danach hat die bestimmt auch Redebedarf. Mir geht's halt so, wenn ich so alleine darüber spreche. Und deswegen dachte ich so, okay, krass, sie ist voll heftig. Sie hat scheinbar keinen Redebedarf. Aber naja, jeder ist anders, dachte ich. Und jetzt
ich habe die finale Folge, die gucke ich, die gucke ich heute. Die habe ich mir jetzt noch so aufgespart, weil ich noch nicht so loslassen wollte. Weil ich auch gerade, ich habe gerade so meine Periode und das ist irgendwie so ein voll neues Ding für mich, wenn ich meine Periode habe, dass ich so düstere Sachen gerne gucke.
Mhm.
Ich weiß nicht wieso, das gibt mir dann voll was. Alles, was dann so happy ist, das ist stressig für mich dann.
Ich kenne das.
Ja, deswegen war ich gerade so, okay, ich muss mir diese letzte Folge zumindest noch für meinen letzten Tag meiner Periode aufheben.
Okay.
Ja.
Kapier ich gut.
Und sehr gespannt. Aber es war ja auch schon wirklich nervenaufreibend genug, ne? Also, boah, ich habe, das muss ich wirklich sagen. Also für alle Leute, die das nicht gucken, ist das jetzt gerade wahrscheinlich super langweilig. Aber das war schon echt ein richtig guter Tipp von dir, weil die ist schon sehr besonders, die Serie.
Ich finde es einfach so krass. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer älteren Folge gesagt, dass eine Serie, die schafft es tatsächlich, alle Gefühle, die es geben kann, in mir auszulösen. Innerhalb von, keine Ahnung, 50 Minuten oder so. Ich lache, ich weine, ich habe Herzschmerz, ich werde sauwütend. Also alle Emotionen sind da und es ist so, okay, krass, heftig.
Wütend war ich, glaube ich, nicht.
Boah, ich war oft wütend, sehr wütend.
Ich überlege jetzt gerade, bei Cassie war ich manchmal an der Grenze zu wütend, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, so sie weiß einfach nicht besser. Rue hat mich nicht wütend gemacht.
Doch, die hat mich teilweise so wütend gemacht, wo ich gedacht habe, Girl, nein, bitte nicht. Nimm es nicht.
Aber konntest du es nicht? Ich konnte so viele Sachen bei Rue so nachvollziehen. Ich wusste genau, es ist falsch, aber ich dachte so, fuck man, ich konnte es irgendwie fühlen.
Nee, irgendwie weiß ich nicht. Das hat mich dann schon manchmal so auch getroffen, dass ich so gedacht habe, dadurch verbaust du dir gerade so viel und so viel Kacke entsteht dadurch. Das hat dann so eine Machtlosigkeit in mir ausgelöst, so im Gedanken.
Weil du wolltest eingreifen, aber du konntest nicht.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Um kurz Kontext zu geben für alle, die keine Ahnung haben, Rue ist sozusagen der Main Character, kann man ja schon so sagen, und hat halt ein starkes Suchtproblem.
Ja.
Ja. Aber ich fand es auf jeden Fall super geil. Sie geht richtig tief. Und ich finde, das ist so wirklich, also es gibt wenige Sachen, die ich gesehen habe in meinem Leben, die es geschafft haben, die dunklen Seiten des Lebens darzustellen, ohne verurteilungsfrei. Also jeder Charakter hatte dunkle Seiten, aber auch so, dass du wusstest, die Leute, die das gedreht haben, die wissen, wovon sie sprechen, die wissen, worüber sie schreiben. Und ich hatte es auch bei fast jedem Charakter, dass ich das Gefühl hatte, ich kann spüren, wo es herkommt. Es ist nicht so, dass es einfach eine böse Person gibt. Also ich würde jetzt mal sagen, so eine der bösen Personen, in Anführungsstrichen, ist zum Beispiel Nate, der toxische Typ, aber trotzdem konnte ich ihn richtig doll fühlen, weil es nicht verurteilend gedreht wurde, sondern so, dass man irgendwie fühlen konnte, wo es herkommt und warum er Dinge macht, wie er sie macht. So war das beim Film, so habe ich das empfunden.
Ja, so habe ich das auch empfunden. Das ist eigentlich total gut, weil egal, was für ein Arschloch vor dir steht oder so, jeder hat seine Geschichte und es wurde da einfach so gut festgehalten und es war so gut gemacht. Wie gesagt, ich habe ja schon tausendmal auch hier im Podcast erzählt, dass ich das so gut finde und ich hatte so ein bisschen Angst, weil Jaco und ich mögen manchmal nicht ganz die gleichen Sachen in Serien, glaube ich, und dass ich dann halt so dolle geschwärmt habe und dann hatte ich so dieses Gefühl, wenn man zu seiner Freundin was empfiehlt und dass die das aber doch nicht so fühlt. Und deswegen macht es mich voll froh, dass das kein Flop war.
Ist es dann so, weil du es dann schade findest, weil man sich drüber hätte austauschen können? Oder ist es so dieses Gefühl, das habe ich nämlich auch manchmal, ich identifiziere mich voll doll mit was und dann guckt sich jemand das an und findet es nicht gut und dann fühlt sich das auch manchmal eklig bei mir an, weil ich nehme es fast wie ein Teil von mir wahr und will es verteidigen.
Ja, so, genau so.
Offensichtlich nicht verstanden.
Ja, genau.
Weißt du, wie ich meine?
Oder das ist irgendwie so dieses, oh mein Gott, sind wir so unterschiedlich? Krass. Ich weiß es nicht ganz genau. Deswegen
aber manchmal sind es auch die hohen Erwartungen, ne?
Auf jeden Fall habe ich dir ja auch mehrfach gesagt, so, oh Gott, jetzt habe ich die Messlatte so hochgelegt. Was erwartet sie jetzt? Ein Oscar? Aber gab es sogar dafür. Nee, ein Emmy, glaube ich.
Ja. Aber, es ist grandios gespielt. Alter, also das ist so grandios gespielt gewesen, wirklich auch so insgesamt. Und ich muss auch sagen, also ich hatte sogar Trigger-Momente, also echte Trigger-Momente in der Serie. Aber es hat sich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es hat sich sogar richtig angefühlt. Also es hat mich richtig zum Nachdenken angeregt und bei der einen oder anderen Sache, mit der ich mich ganz stark identifizieren konnte, habe ich auch richtig doll reflektiert, muss ich sagen. Weil da schon auch so Seiten gezeigt wurden, die ich auch so ein bisschen fühlen konnte. Und da dachte ich so, okay, spannend, da kannst du auch nochmal echt hingucken. Also ja, also in diesem Fall bin ich voll mit aufs Boot aufgesprungen.
Große Empfehlung an der Stelle. Ist aber nichts für schwache Nerven, das muss man auch einfach mal dazu sagen. Also das ist schon auch eine Menge.
Es gibt keine Triggerwarnungen vor der Sendung, glaube ich, ne? Also ich habe jetzt nichts gesehen, wo irgendwie gewarnt wurde. Also wer jetzt gerade an einem düsteren Ort ist, mental da ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist schon Gewalt, Drogenmissbrauch, zwar keine sexuelle Gewalt, aber schon, es ist schon dark, muss man sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Mensch,
gut.
Kurze Abschweifung in die Serienwelt, aber ja, sonst alles tutti bei dir? Sind die Koffer gepackt? Sind die Kartons schon durch?
Ich habe heute schon einen Mental Breakdown hinter mir, hör mir auf, ey. Vielleicht hört man es auch, ich rede noch so ein bisschen nasal, weil ich eben schon hier rumgeheult habe. Aber jetzt ist gerade wieder alles richtig gut, bei mir geht das ja immer schnell. Also ist schnell immer wieder vorbei, aber es kam eben so richtig krass Zeitdruck in mir auf.
Oh nein.
Also ich habe mich so ein bisschen geärgert, weil ich ja lange Zeit meines Lebens immer sehr, sehr chaotisch war und alles auf den letzten Drücker gemacht habe. Und so bin ich schon lange eigentlich gar nicht mehr. Ganz im Gegenteil, ich fange mittlerweile sogar richtig gerne früh an und habe das Gefühl, dass das nach hinten hin alles perfekt aufgeht und so. Und ich habe schon so vor 2 Wochen angefangen, so jeden Tag 1-2 Kartons zu packen, um das so richtig schön aufzulockern, weißt du?
Mhm.
Obwohl ich jetzt seit 2 Wochen gefühlt sprinte, glücklich sprinte, geht es jetzt nach hinten hin irgendwie alles gar nicht so stressfrei auf und irgendwie wahrscheinlich kommt bei so einem Auszug und wenn so viel passiert, immer Stress. Man kann das wahrscheinlich gar nicht verhindern, aber in meiner Traumwelt hatte ich mir das so vorgestellt.
Was stresst dich gerade so am meisten? Ist es das, dass du sagst, ich könnte das bis dahin zeitlich nicht schaffen oder ich weiß nicht wohin mit den Sachen? Was ist so der Punkt, wo du sagst, okay, das bringt mich jetzt richtig zum Ausrasten oder ich will weinen?
Ich mag nicht, wenn... Also ich habe kein Problem damit, wenn ich zum Beispiel Tage habe, wo ich morgens aufstehe und konstant bis abends durch verschiedene Dinge mache und abarbeite.
Ja.
Aber was ich nicht mag, ist, wenn das von vornherein schon feststeht, was ich alles machen muss. Weißt du, also wenn ich so weiß, okay, ich muss heute A, B, C, D, noch diese Story, noch da was machen, diese E-Mails und dann weiß ich, wenn ich das nicht schaffe, gibt's ein Problem. Dieses Gefühl, das ist wie so ein ganz eingeengtes Gefühl.
Ja.
Und so ist das jetzt gerade so ein bisschen. Es muss noch relativ viel abgebaut werden hier. Die Wände müssen noch so, die Löcher dicht gemacht werden und so. Und es muss noch gepackt werden, auch für die Reise. Und da obendrauf kommt halt noch so Arbeitsworkload.
Oh Mann,
weißt du?
Ja.
Und das ist jetzt gerade so, okay, und dafür habe ich 48 Stunden Zeit. Der Countdown läuft. Und das ist gerade so ein bisschen... eklig, aber es geht am Ende immer auf. Und auch wenn es nicht aufgeht, geht die Welt nicht unter. Aber das Gefühl so kurz vorher, so der letzte Tag, das ist immer so, ich hasse das einfach.
Ich versuche dich irgendwie zu unterstützen. Das sage ich dir dann im Nachhinein nochmal. Falls ich irgendwas tun kann, aber auch sonst insgesamt oder falls ich vorbeikommen soll, sag Bescheid, ich kann das machen.
Das ist sehr sweet von dir. Ich werde dich auf jeden Fall wissen lassen, solltest irgendwas. Also du musst nicht vorbeikommen, um Gottes Willen, aber ich sag Bescheid, wenn das Schiff, wie heißt es, untergeht.
Ja, mach das, bitte. Ich bitte drum. Aber ja, gibt's denn auch was Positives? Hast du diese Woche irgendwie wenigstens einen Fun-Faktor auch erlebt oder einen Up-Faktor auch noch? Gibt's irgendwas, was du uns mitteilen möchtest?
Um ehrlich zu sein, habe ich nichts Persönliches. Ich habe einen Fun-Faktor, glaube ich, wo du mit einsteigen kannst, der aber jetzt nicht aus meinem persönlichen Leben ist.
Okay.
Worüber wir letzte Woche nicht gesprochen haben. Du wirst dann gleich wissen, wovon ich rede. Aber wie sieht's denn bei dir aus? Hast du eins von beiden oder beides?
Ja, ich habe beides.
Okay, cool. Womit möchtest du denn anfangen?
Oh, gerne mit dem Fun-Faktor.
Fun-Faktor, okay.
Ja.
Dann kommt jetzt
der Fun-Faktor.
Ja, fang mal an.
Ich war letzte Woche ja in England, das weißt du ja. Ich habe die letzte Folge auch in England aufgenommen und ich habe Familienzeit hinter mir. Und Jaco, es ist so schön gewesen, das ist so krass. Ich habe meine kleine Schwester das erste Mal nach 2 Jahren wieder gesehen, die ist 8. Und ich habe, glaube ich, am Anfang, und das war auch, glaube ich, der Tag, an dem wir aufgenommen haben, da haben wir noch im Vorfeld oder im Nachhinein, irgendwie weiß ich nicht mehr genau, drüber gesprochen. Ich war so, Mann, scheiße, ich habe keine Ahnung, was man mit 8-Jährigen macht. Ich bin echt überfordert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss als große, ältere Schwester da irgendwie voll so die Zügel in die Hand nehmen. Und ich sag's dir, nachdem der zweite Tag vorbei war, waren wir ein Herz und eine Seele. Das war so cool. Ich liebe die Energie von Kindern. Ich liebe es, dass es ein Mensch ist, mit dem ich die ganze Zeit Spiele spielen kann, draußen Ball spielen kann. Alles, was ich im Real Life gerne mache, kann ich mit jemandem machen, der genauso begeistert ist wie ich. Ich finde es einfach so mega
und
geil.
Und dieser Mensch hat ganz viel Zeit und wenig Stress.
Das ist
ja das Geile.
So schön. Einmal, boah, Doc, das ist so geil gewesen. Sie ist 8 Jahre alt und sie ist wirklich Zucker. Und sie saß so vor mir und meinte, was ist los bei dir? Und dann habe ich gesagt, ich bin heute ein bisschen müde und irgendwie keine Ahnung was. Und dann meinte sie so, weißt du, was hilft? Und ich so, nee, was denn? Sie so, Fake-Lachen. Und dann hat sie einfach so Fake-Lachen angefangen. Und daraus ist so ein echtes Lachen entstanden. Wir haben Tränen gelacht.
Oh mein Gott, ist das sweet. Das ist ja wie Lach-Yoga dann, ne?
Das war Lach-Yoga im Prinzip. Und es kam so gut rüber. Wirklich, das war einfach so ein Geschenk, dass ich da war. Das war die schönste Zeit, die ich seit langer Zeit hatte. Das kann ich nicht anders erklären. Das war wirklich, wirklich unfassbar schön. Kleine Geschwister zu haben ist richtig toll. Das hatte ich die ganze Zeit nicht so auf dem Schirm. Und auch als sie geboren wurde, war das für mich ja so ein bisschen so ein, na, das war für mich komisch, als ich nochmal eine neue Schwester gekriegt habe.
Ja, das wäre, glaube ich, für jeden komisch erstmal so, ne? Wenn man dann auf einmal so eine neue Stiefschwester und auch noch in einem anderen Land hat, wo man jetzt nicht jeden Tag irgendwie zusammen am Tisch sitzt.
Ja, aber das war einfach sowas von unfassbar cool. Ich habe schon direkt geguckt, wann ich wieder Flüge buchen kann, weil ich gern wieder zurück möchte, weil ich die gerne sehen will. Und ja, das war richtig schön. Das war mein Fun-Faktor der letzten Woche.
Cool.
Ja.
Ich habe mich übrigens gerade versprochen, ist Halbschwester, ne? Nicht Stiefschwester.
Stimmt, Halbschwester. Ja. Und irgendwer hatte mir mal gesagt, dass es auch noch mal cooler ist, wenn man Bonusschwester oder Bonusmutter sagt.
Oh, das finde ich cool. Ja, stimmt, das sagen auch manche Menschen so, meine Bonustochter und so, ne? Bei so
genau, und das ist so das Synonym für Stiefschwester, weil Stiefschwester oder was auch immer hat ja immer so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack.
Das stimmt.
Wie bei
voll
Cinderella.
Schön. Stimmt. Ja, das ist einfach ja, das stimmt. Das ist einfach versaut worden, das Wort, ne? Ich finde, das Wort Stief hat dadurch schon wie so ein.
Woher so ein, kommt denn das Stief? Kannst du mir das mal kurz, also.
Das ist eine gute Frage. Aber sobald ich das Wort Stief höre, denke ich schon direkt so an Streit, schlechte Laune, Link.
Allein die Buchstaben aneinanderreihung hört sich schon so fies
hört sich so an. Aber da ist die Frage, liegt es daran oder ist es einfach von klein auf, von den ganzen Märchen und so einfach ganz tief in unserem Kopf drin. Das Stief gleich bedeutet so, hier ist keine Liebe abzuholen.
Ich gucke gerade. Ach so. Nee, hier steht sowas wie, das sind diese Google-Fragen, die oben einfach sind, ne? Irgendwie bei Wikipedia. Stief kommt vom Althochdeutschen von Stioff, heißt hinterblieben oder verwaist.
Ah, okay, verstehe. I see.
Aber keine Ahnung, ob das jetzt so, ob das jetzt eine gute Quelle war. Ich habe da noch irgendwo was beraubt, das Wort beraubt ist auch im gleichen Zusammenhang nochmal aufgetaucht. Dann dachte ich so, ja, okay, das ist jetzt echt wirklich düster. Ich sag jetzt Bonus. Das klingt irgendwie
ja,
angenehmer.
Klingt besser, ey.
Aber ja, Jaco, was ist denn dein Fun-Faktor? Ich bin gerade nicht drauf gekommen, was du meinst.
Ja, mein Fun-Faktor wäre eigentlich Euphoria gewesen, weil die letzte Woche habe ich eigentlich nichts gemacht, außer gearbeitet, gepackt und war so sehr, sehr krass effektiv und effizient. Und manchmal kennst du das, wenn du so ganz viel zu tun hast, dann erlebe ich gar nicht so große Ups und Downs, sondern es geht so straight forward. Und da war dieses Serie gucken eigentlich für mich immer so mein Erholungspunkt, aber dann ist mir was eingefallen, das wollte ich schon letzte Woche ansprechen und das habe ich total vergessen und zwar gibt es, wir haben doch einen Aufruf gestartet für einen Podcast-Wettbewerb und die Gewinnerin steht fest.
Ach so, ja, ja, klar, Woman Up Podcast-Wettbewerb.
Genau, und deswegen wollte ich das kurz einmal sagen für alle Leute, die Folge gehört haben. Wir haben einen Aufruf gestartet für einen Podcast-Wettbewerb. Da konnten sich Girls bewerben mit einem Konzept, um sozusagen die Podcast-Welt ein bisschen weiblicher zu gestalten und so die Ideen von coolen Frauen so ein bisschen an die Oberfläche zu holen, weil viele sich da nicht so trauen, wie sie eigentlich sollten. Und da steht die Gewinnerin fest und das ist Silvia Borges mit dem Podcast Nichts bleibt beim Alten.
Voll schön.
Und da könnt ihr einfach mal hier bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr streamt, einfach mal gucken. Das ist ein ganz besonderes Konzept und zwar führt sie Interviews mit älteren Menschen und die erste Folge ist mit einem 100-jährigen Mann und es ist so sweet. Ich habe das schon reingehört, es ist so ein tolles Gespräch und sie unterhält sich halt mit älteren Menschen darüber, was die erlebt haben, welche Geschichten, die sie noch nicht erzählt haben, dass sie es gemacht haben, was sie bereuen und sie hat das dann nochmal gesagt, dass, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt hat, es gibt einen Fachbegriff dafür, dass halt Generationen miteinander sprechen, dass man das eigentlich ja seit Jahrtausenden macht, dass die Jüngeren auch von den Geschichten der Älteren lernen und dass das in unserer aktuellen Gesellschaft so ein bisschen untergegangen ist und das gar nicht mal mehr in so vielen Familien so ist, dass man wirklich auch von seiner Großmutter und Urgroßmutter sozusagen Lebensweisheiten mitnimmt, um Dinge einfach schon früher zu wissen, ne? Also die sozusagen die Weisheiten der älteren Menschen mit auf den Weg nimmt. Und ja, mit diesem Podcast möchte sie uns alle bereichern. Und das fand ich sehr cool und dachte, ich erzähle das mal.
Finde ich gut. Finde ich richtig gut, dass du das machst. Ich hoffe, dass das ganz erfolgreich wird. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drüber.
Genau, Sam. Und dann kommen wir zum Abfaktor.
Du hattest keinen, ne? So richtig?
Ich hatte keinen, nein. Du hast jetzt das volle weiße Blatt, um bei uns jetzt dich bei uns auszukotzen.
Du weißt auch eigentlich schon Bescheid. Und zwar ging es um das letzte Wochenende.
Warte, Sam, vergiss nicht das Wichtigste.
Ach so, oh Gott. Was ist denn
jetzt
los?
Jetzt kommt der Abfaktor.
Ich hatte auch eben schon.
Nicht weniger peinlich.
Ich hatte eben schon dieses Gefühl, als wir diese Folge gestartet haben, so, irgendwas fühlt sich heute anders an. Bin ich das? Bist du das? Sind wir das? Was ist anders? Und jetzt habe ich sogar dieses Intro vergessen. Seltsame Folge.
Ich fühle mich auch ganz zerstreut heute, muss ich sagen.
Okay, dann machen wir heute eine kurze Folge, damit wir uns hier nicht so komplett verlieren.
Ja, nö, also es ist alles gut. Ich find's auch gerade richtig cool, mit dir zu sprechen. Das holt mich gerade so ein bisschen runter. Aber ich glaube, bei uns beiden passiert gerade so richtig viel. Und jetzt haben wir uns kurz einmal hingesetzt und jetzt ist Stille und wir reden. Jetzt ist so, wow, okay.
Mega, ja, total. Und heute ist auch Montag. Das ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, komisch. Naja, auf jeden Fall.
Hä, ich dachte, Montag ist dein Lieblingstag.
Ja, aber heute ist kein richtig echter Montag irgendwie.
Heute ist der Montag nach einer Reise. Oh, die Montage nach einer Reise sind komische Montage.
Ja, es ist ein komischer Montag, keine Frage. Ja, es ist ein komischer Montag und jetzt heute ist es auch noch so ekelhaft dunkel und es war so schön hell die letzten Tage. Aber naja, was soll's. Das passt einfach.
Positive Vibes only. Los, hau raus. Was ist dein Abfaktor?
Ja, pass auf. Da kann ich mir jetzt nämlich einreihen. Und zwar habe ich es fast geschafft, Jaco, 2 Tage am Wochenende durchzuheulen. Ey, das war so krass, ich muss das ganz kurz erzählen, ich muss jetzt lachen, weil ich es einfach so behämmert finde, aber ich bin am Samstagmorgen aus England wiedergekommen, ne, und ich war richtig moody, ich war so wie Liebeskummer, ich wollte nicht fahren, so habe ich mich gefühlt, ich habe gedacht, nein, ich will bei meinem Papa bleiben und ich will bei meiner kleinen Schwester bleiben und es hat mir da alles so gut gefallen, weil ich da aber auch so eine richtig geile Routine hatte und irgendwie das mit dieses Spielen und oh, weiß ich auch nicht, irgendwie hat mir das voll gegeben. Und ich war halt nicht alleine. Ich war nicht alleine im Homeoffice, sondern ich bin jeden Morgen mit meinem Papa in sein Café gefahren, habe von da aus gearbeitet, habe mittags dann spülen und beim Service geholfen und solche Sachen. Und dann bin ich nachmittags wieder zurück. Und dann, ja, habe ich mit meiner kleinen Schwester gespielt. Es war halt einfach eine übelst geile Routine, so. Naja, und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und ich war halt so komisch, habe mich richtig komisch gefühlt. Das war wirklich wie Liebeskummer. Dann bin ich nach Hause gekommen und hier sah es aus wie Sau. Jaco, ich habe eine Krise. Ich muss gerade ein bisschen flüstern. Hier sah es aus wie Sau und ich habe gedacht, nein, das kann ich jetzt nicht ertragen. Wirklich nicht. Und dann war ich sowas von aufgelöst. Hat mich so aus der Fassung gebracht, dass ich gedacht habe, ich war wütend. Weil bei mir ist es so, wenn ich weiß, ich kriege, also wenn mein Freund jetzt nach einer Woche wiederkommen würde und er wüsste auch, dass es mir irgendwie so ein bisschen komisch geht, dann hätte ich hier, keine Ahnung, hätte ich es ein bisschen nett gemacht irgendwie. Das ist so meine Art von Liebe zeigen dann so, ne? Ja, du kommst wieder, du fühlst dich wohl, hier hast du ein paar frische Tulpen, Kaffee und deine Milch ist da so, ne? Aber ich bin nach Hause gekommen und ich dachte so, das ist echt nicht gut. Also ich habe gedacht, geil, ist das der Wäscheberg von letzter Woche, als ich gefahren bin?
Ja, verstehe.
Und das war irgendwie voll nervig für mich und ich habe das irgendwie voll kacke gefunden. Und dann habe ich richtig abgeheult. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ungefähr wirklich von Samstagmittag bis Sonntag. War mir die ganze Zeit nach Heulen zumute. Und ich habe, wenn ich weine, werden meine Augen so dick wie Tomaten. Oben das dicke Lid, da wo die Tränendrüse sitzt, super dick und unten drunter auch super dick und richtig faltig ist das gewesen, so richtig trocken. Und dann habe ich mich gefragt, ob meine Tränen möglicherweise aus Salzsäure oder was bestehen, denn alles unten drunter, unter meinen, da wo die Tränensäcke sind, das ist rau, das ist wie Kruste geworden.
Ja.
Das hatte ich noch nie in meinem Leben und ich dachte so, Halleluja, ich habe wirklich alles gegeben. Das war wirklich so unglaublich. Und jetzt sehe ich immer noch verheult aus, weil das alles so rot und wund geworden ist unter meinen Augen. Ganz komisch. Und ich dachte so, liegt das möglicherweise an, wie heißt es, am Reiben? Weil wenn man heult, reibt man das ja weg. Aber ich dachte schon so, so doll kann es jetzt ja wohl auch nicht sein. Ich habe auf jeden Fall richtig stabile, so trockene Haut darunter und so krustige Haut unter meinen Augen. Und das ist mein Abfaktor, dass diese Unordnung plus das von meiner Familie wegfahren so ein komisches Gefühl in mir ausgelöst haben, dass ich fast 24 Stunden geheult habe und dass ich jetzt immer noch das Ganze sehe. Wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, sehe ich das ganze Leid noch, obwohl es mir tausendmal besser geht.
Aber ich kann das voll verstehen. Ich kenne das auch, wenn man von irgendwo wiederkommt. Ich hatte das ja auch, als wir aus dem Urlaub gekommen sind. Ne? Und das muss man ja jetzt auch mal sagen, wir haben hier 2 Jahre Pandemie hinter uns, ist ja jetzt nicht auch so, als wären die Nachrichten auch noch voll vom aktuellen Krieg, und wenn man dann manchmal so rauskommt aus seiner eigenen Bubble und dann zufällig wo landet, wo Dinge sind, die man gerade richtig gut gebrauchen kann, so für seine Gefühle, dann kann das schon krass sein, wenn man wieder nach Hause kommt, ne?
Voll, das war so viel Realität, das konnte ich gar nicht abhaben zu dem Zeitpunkt. Ja. Und sofort Haushalt, weißt du? Ich mache den Haushalt gerne, wenn ich weiß, ich habe einen Podcast zu hören, wir telefonieren nebenbei, aber nicht, wenn es dieses To-Do ist. Und ich bin nach Hause gekommen, ich habe sofort diese Konfrontation mit den To-Dos gehabt und ich dachte einfach nur so, no,
beamt mich raus.
Bitte nicht. Ey, ich war wirklich, ich habe komplett die Fassung verloren. Ich habe so geweint wie Cassie bei Euphoria, so ungefähr.
Ja. Hast du dich auch gedreht in so Glitzerdeko?
Ja, so habe ich mich kurz ein bisschen gefühlt. Und ich muss da dann immer dabei denken, das wird ja häufig auch diesem Sternzeichen zugeschrieben. Das habe ich dir sogar erzählt. Und da meintest du ja, das ist nur, wenn man was anderes noch mit dabei hat.
Ach so, nein, Sam hat erzählt, dass eine Figur von Euphoria, Cassie heißt sie, dass überall auf TikTok steht, dass es so typical Cancer ist, ne? Also typisch Krebs. Und dadurch, dass ich ja mein Astro-Reading letztens hatte, habe ich so ein bisschen, weil ich mich damit nämlich nie identifizieren konnte mit diesen typisch Krebs in Beziehungen Memes. Und dann hat diese Astrologin gesagt, na ja, du hast ja auch einen verrückten Zwilling in der Venus und nicht den Krebs. Wenn man Krebs in der Venus hat, dann bringt man so diese Krebsenergie in die Liebe mit rein und in die Beziehung. Und dass Leute, die da halt einen Krebs haben, dann so vielleicht so sind, so alles für die Liebe, mein Traum ist es, verliebt zu sein oder so.
Das habe ich auch, aber eigentlich nicht. Ich hatte nur an dem Wochenende sehr viel Drama in mir, das glaube ich schon.
Ja.
Aber also, ist okay.
Weinen ist ja auch was Schönes. Ich finde ja, Weinen ist was ganz Tolles. Wenn es natürlich so viel ist, dass man krustige, eitrige Augen kriegt, dann du, nicht.
Ich habe gegoogelt, was für ein pH-Wert Tränen haben. Wollte ich wissen. Ich wollte wissen, ob die sauer oder basisch sind. Sie sind basisch, für alle, die es interessiert, und haben einen pH-Wert von ungefähr 7, meine ich. Also
ja, so wie Kochsalzlösung wahrscheinlich, ne?
Könnte sein.
Ja, aber das ist wahrscheinlich die Reizung. Du musst jetzt mal überlegen, wenn du jetzt so, okay, jetzt schweifen wir wirklich ab, aber egal. Wenn man jetzt über Hautpflege redet, also hier Leon X Skincare sagt ja auch immer, vermeiden nicht zu viel Wasserkontakt, also immer wieder Wasser dran. Wenn du den ganzen Tag Wasser über dein Gesicht laufen lassen würdest, dann wird das auch irgendwann trocken und kaputt werden.
Ja, eigentlich stimmt das schon. Also wenn ich das jetzt
und
so...
Und Salz entzieht ja auch nochmal Wasser.
Ja, ja, auch super spannend, wie Tränen sich überhaupt entwickeln. Das habe ich auch in dem Kontext nochmal gelesen. Super interessant. Weil das ist ja nicht so, dass da ein Wasserkanal ist, der dann einmal so kurz die Schleusen öffnet und dann darf das rausfließen, sondern dass das wie das Salz das Wasser aus der Umgebung einfach anzieht. Super interessant. Kann ich nicht so gut wiedergeben, aber lese das
krass.
Mal durch.
Ist cool. Ich finde, Weinen ist sowieso was so krass Faszinierendes. Ich habe mich eine Zeit lang mal so doll mit Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt und mein Persönlichkeitstyp ist halt so ein Typ, dem man so weinen voll nachsagt, also als ob das so das Crybaby ist.
Ja, aber das sehe ich bei dir gar nicht, aber ich sehe dich wahrscheinlich
es gibt
nicht weinend.
Unter Experten, nee, das ist auch eigentlich gar nicht akkurat. Das ist so ein bisschen wie mit Sternzeichen. Das ist so das, was man so oberflächlich sagt, so wie das vielleicht im Horoskop der Brigitte stehen würde, aber es ist eigentlich gar nicht so akkurat. Beziehungsweise
die Persönlichkeitstypen, meinst du?
Nee, ich meine so, wenn man jetzt sagt, das ist das Crybaby. Das stimmt zwar auf eine Art und Weise schon, aber auf jeden Fall nicht öffentlich. Da wird immer alleine geheult. Also wäre jetzt bei meinem Persönlichkeitstyp so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mal so ein Video in diesem Zusammenhang gesehen, wieso Wein aber eigentlich was total Tolles ist. Und dann hat die Frau in dem Video das erklärt, was im Körper alles passiert und dass das echt total spannend ist. Also so wie du mit Sport oder Atemübung oder Masturbation oder was auch immer dich beruhigen kannst, genau dasselbe passiert beim Weinen. Also du kannst nur mit Weinen dieselbe Entspannung und das Glück in deinen Körper kriegen wie mit Meditation oder Yoga oder
ist bei
Sex
mir so,
100%,
so. Weiß ich.
Ja. Und deswegen ist es eigentlich keine gute Eigenschaft, wenn man sagt, man weint nie. Also beziehungsweise, das ist in Ordnung, aber Weinen ist halt auch echt ein richtig gutes Tool, um diesen Druck, um Stress im Körper runterzufahren.
Irgendwer meinte mal zu mir vor Ewigkeiten, und das habe ich immer im Kopf, wenn es trüb ist und dann einmal der Regen rauskommt, danach hast du wieder die Energie und die Kraft, dass die Sonne scheint. Und so empfinde ich das beim Weinen. Man ist erst so trüb und dann läuft das Wasser und danach ist mein Blick wieder scharf. Wirklich,
ja.
Das ist bei mir einfach so. Es dauert manchmal ein bisschen, aber das hat immer einen positiven Effekt.
Ich finde es auch super krass. Ich habe ja diesen Ring, ne, mit der so meine Schlafdaten trackt,
ja,
und sowas. Und viele Zusammenhänge, da ist man sich immer nicht ganz sicher, ne? Also woran lag es jetzt, dass ich besser oder schlechter geschlafen habe? Weil ich habe an dem Tag viele Dinge anders gemacht. Aber es gibt eine Sache, die habe ich fix für mich herausgefunden. Ich habe ein Problem damit, lange Tiefschlafphasen zu kriegen. Ich habe meistens so 10 bis 30 Minuten, das ist echt wenig. Mhm. Wenn ich abends heule, eine Stunde vorm Schlafen gehen, also in der Stunde vorm Schlafen gehen, dann habe ich mindestens 1,5 Stunden Tiefschlaf.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, in den Zeiten, wo ich so Schlafprobleme hatte und es mir psychisch richtig schlecht geht, habe ich mich abends hingesetzt mit klassischer Musik und habe richtig so Trauergedanken hochgeholt, habe Rotz und Wasser geheult und wusste, heute Nacht werde ich guten Schlaf haben und morgen wird's mir besser gehen. Das fand ich so spannend. Ich habe quasi wissenschaftlich geheult. Also könnt ihr mal ausprobieren, vielleicht funktioniert es bei euch ja auch.
Ich kann das nachfühlen. Ich habe das so ein bisschen auch am Wochenende anders praktiziert, aber ich hatte diesen Herzschmerz so dolle in mir, dass ich mir immer wieder diese Fotos angeguckt habe. Und wenn ich kurz nicht mehr geheult habe, habe ich mir wieder Fotos angeguckt von der Woche, wo ich da war. Oh Gott, irgendwie, wenn ich das erzähle, denke ich so, Alter, was ist denn mit mir los? Aber das ist ja, ich glaube, es ist eigentlich so, dass ich eher gesagt hätte, tendenziell, dass ich eher so ein zurückgezogener, weniger Familienmensch bin und da aber gerade gemerkt habe, bin ich gar nicht, bin komplettes Gegenteil, weil ich das so genossen habe. Und dann habe ich mir dann immer die Fotos angeguckt und so Videos angeguckt, die wir gemacht haben zusammen. Und danach war es wieder so, okay, ich kann jetzt wieder heulen.
Ich mache das voll häufig, dass ich immer wieder in den Schmerz reingehe, weil ich es auch irgendwie geil finde. Wenn ich so ein trauriges Lied höre, dass ich es immer wieder von vorne höre und mir eine traurige Situation nochmal und nochmal und nochmal vorstelle. Oder eine schöne, das, was mich traurig macht, weil ich es auch geil finde, mich zu suhlen, eine halbe Stunde oder so.
Ja, aber ich mag das, wenn das gar nicht mein direkter Schmerz ist. Ich mag das, wenn ich das zum Beispiel bei Filmen eintauche. Ich bin ja so 100% drin in Filmen oder in Serien, wie du eben schon gemerkt hast. Und dann ist es nicht mein Schmerz. Ich fühle mit, aber es ist nicht mein direkter 1:1 Schmerz. Weil wenn ich mich da so ganz doll wieder reinfühle, dann leide ich so dolle wieder. Und dann fängt das alles wieder von vorne an, dass ich dann auch denke, dass ich dadurch sehr, sehr viel Energie verliere. Weißt du, wie ich meine?
Ja, es kommt drauf an. Also ich mache das auch manchmal bei meinen eigenen Sachen. Also zum Beispiel in der Trauerphase, da habe ich das ganz aktiv gemacht. Wenn ich zum Beispiel, es kam jetzt ein Lied, ich hatte einen Gedanken, habe voll geheult, dass ich dann richtig brutal die richtig schöne Erinnerung hochgeholt habe und dann richtig laut geschluchzt habe. Und da habe ich auch richtig dann mich gequält eine halbe Stunde. Aber es war auch irgendwie sehr schön, weil ich finde ja auch, Schmerz kann auch sehr schön sein, wenn es Traurigkeit kann auch sehr schön, ja, schön ist das falsche Wort,
nein,
aber so.
Ich weiß, was du meinst.
Man fühlt sich so doll. ne?
Ja.
Und dann habe ich aber irgendwann auch aktiv Musik ausgemacht und Deckel wieder drauf und wusste so, okay, du hast jetzt auf jeden Fall eine Menge Druck abgelassen, das war Verarbeitung und jetzt geht das Leben weiter. Und dann habe ich weitergemacht und dann war auch wieder gut.
Ja, ich verstehe das. Ich mag's ja eigentlich auch total gerne. Ich weiß nicht, ja. Es war voll besonders. Es war auf jeden Fall ein krass besonders emotionale Woche und Wochenende. Und deswegen, glaube ich, fühlt sich für mich dieser Montags wieder so komisch an, weil ich habe jetzt ja ein paar Tage geheult, davor hatte ich ein paar Tage schön und jetzt bin ich wieder in meiner Realität und ich muss das jetzt alles erstmal wieder sortieren. Ich glaube, deswegen fühlt sich dieser Montag gerade auch ein bisschen komisch an.
Du hast auch eben gesagt, es ist heute so düster, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das Wetter war ja die letzten Tage richtig geil und heute ist das gar nicht geil, weil ich denke die ganze Zeit, der Tag fühlt sich melancholischer an als sonst. Und jetzt gucke ich gerade aus dem Fenster und denke, ja na klar, das Wetter strahlt mich ja auch nicht an und sagt, hello sunshine.
Vielleicht ist es auch deswegen noch mal ein bisschen schwieriger, da wieder rauszukommen aus dieser Mode. Aber dieser Podcast hilft mir ja auch grundsätzlich dabei, wieder auf die Füße zu kommen, wenn wir sprechen.
Ja, und es darf ja auch so sein mal, ne? Also nur hoch wäre ja, also so ist das Leben halt nicht, ne?
Ja, das wäre auch
die Hochs
langweilig.
Sind schön, sind ja so schön, weil es die Tiefs gibt.
Voll. Ja, das war es auf jeden Fall schon zu meinem Abfaktor. Es war doch ein bisschen länger, aber es war trotzdem voll schön, darüber zu reden,
finde ich. Finde ich auch. Das hat mir gerade so, ich finde es auch so gut, wenn man sich so aktiv diese Erlaubnis gibt, auch mal über melancholische Sachen zu reden, weil wir kennen es doch alle.
Ja, ne? Ja.
Also, ja. Sam, aber was sagst du? Soll ich mal den ersten Zettel ziehen?
Ich bin sowas von bereit. Ja, gerne.
Okay, auf diesem Zettel steht Kindervereine, in denen ihr wart oder Vereine, in denen ihr als Kinder wart.
Ich weiß, dass du deutlich mehr auf dem Zettel hast als ich.
Ich habe mir nichts aufgeschrieben, das heißt, ich weiß nicht, ob ich alles gecovert kriege, aber let's see. Okay,
ich war bei dreien nur.
Ach, du kannst es so konkret sagen.
Ja, weiß ich.
Ah, okay. Und möchtest du uns mal sagen, was und wie lange du das gemacht hast und in welchem Alter vor allen Dingen auch?
Ich habe 14 Jahre Ballett gemacht.
Okay, das ist krass lange. Das wusste ich gar nicht.
Von ungefähr vom 4. Lebensjahr bis zum 17., 18. Lebensjahr.
What?
Ja.
Hä, dann bist du ja voll die Ballerina.
Nicht mehr, leider. Nicht mehr.
Ja, aber das ist ja, dich müsste ich doch jetzt nur in 2 Monate Bootcamp schicken, dann bist du doch wieder am Start.
Ich denke das auch voll oft immer. Ich denke immer, wenn ich mich nochmal wieder anstrengen würde, dass der wieder reinkommen würde. Aber Jocko, also mein 18. Lebensjahr ist leider jetzt auch schon wieder 14 Jahre vorbei. Also in der Zeit rostet man auch schon ein wenig ein. Also da müsste ich mich schon doller anstrengen.
Ja, aber ich find's trotzdem voll geil. Ich finde halt Ballett übel geil. Und du hast es so lange gemacht, dass, also, das wäre ja jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du damit jetzt anfängst oder ob ich damit jetzt anfange.
Ja, ich gucke das auch immer faszinierend an. Und deswegen habe ich auch immer so eine kleinen, so ein Highlight-Fable für klassische Musik auch, weil das halt von deinem 4. Lebensjahr, vielleicht war ich sogar noch ein bisschen jünger, ich weiß nicht ganz genau, bist du mit der klassischen Musik halt immer in Berührung gewesen, ne? Das war halt immer irgendwie was Cooles. Parallel dazu habe ich irgendwann angefangen, Bodentouren zu machen, auch in Lübbecke. Alles in Lübbecke. Mhm. Und da hat meine Mutter mich dann aber irgendwie nach kurzer Zeit wieder rausgenommen, weil sie meinte, dass diese Lehrerin und der Lehrer, die das gemacht haben, was soll ich sagen, pädagogisch nicht ganz wertvoll waren. Das waren so Drill-Instructor, weißt du? Mhm. Die haben das dann so mit Gewalt versucht, dich auf einem Barren einen Spagat machen zu lassen. Das immer und immer wieder so. Ich glaube sogar, das war sogar so, dass meine Mutter zugeguckt hat und meinte, das ist nicht menschenfreundlich da, das kannst du nicht machen. Und ich fand es gar nicht kacke. Ich wollte da eigentlich weiterhin gehen, aber meine Mutter fand es halt übelst schrecklich und hat gesagt, nee, da gehst du nicht nochmal hin, das finde ich ganz furchtbar, wie die da mit dir umgehen. Ich habe es überhaupt gar nicht geschnallt.
Mhm.
Und dann bin ich da weggegangen. Und etwas, was ganz prägend war für mich bei diesem Ballettunterricht, war auf jeden Fall, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann irgendwann prima Ballerina werden, obwohl ich überhaupt nicht gut genug dafür war. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass meine Ballettlehrerin immer gesagt hat, von klein auf, Samira, nasch nicht so viel, weil ich nicht so dünn war wie die anderen.
Oh, das ist natürlich gerade auch zu dieser Zeit halt so krass. Also gerade beim Modeln und beim Ballett ist das ja so heftig, diese Körpergeschichte, ne?
Genau, aber ich habe das nie so doll persönlich genommen. Ich war so, ich dachte, ich habe mir da nichts bei gedacht irgendwie. Ich habe das überhaupt nicht so doll mir zu Herzen genommen. Und ich habe auch noch eine ganz große Erinnerung. Dann, man musste ganz häufig zu zweit tanzen. Da muss man immer die Hand nehmen von einer Partnerin. Und meistens war das in der Gruppenbildung so, dass immer die Leute, die gleich groß waren, zusammengetanzt haben. Das heißt, ich hatte mal relativ häufig die gleiche Tanzpartnerin. Und die hatte immer richtig schwitzige Ekelhände, die ich anfassen musste. Und die haben immer nach Wurst gerochen. Das war für mich so schlimm. Ich wusste immer, nein, bitte, schon so mit 7 oder so, dachte ich so, bitte kein Paartanz, ich will nicht die Wurstfinger anfassen. Das waren meine Gedanken.
Aber das war nicht die Person in unserer Stufe, die gemobbt wurde mit einem Wurstnamen, oder?
Nee, die kam nicht von da, die kam Richtung Minden her. Weiß ich noch ganz genau. Und auch Wurstfinger nicht von der Optik her, sondern die haben immer wirklich so würzig nach Wurst gerochen. Ich kann es nicht anders erklären. Das hat mich auf jeden Fall immer ein bisschen abgefuckt. Aber es war voll cool, weil wir auch voll häufig so richtige Aufführungen hatten in der Stadthalle in Lübbecke. Meine Mama war befreundet mit der Ballettlehrerin auch, oder die kannten sich zumindest, und die hat immer hinter der Bühne mitgeholfen und hat dann immer so die Bühne mitgemacht und uns beim Umziehen geholfen. Und es war richtig cool. Es war voll die schöne Erfahrung. Also das fand ich richtig, richtig geil.
Cool. Oh ja. Mann, voll aufregend.
Und ansonsten war ich noch beim Kinderchor.
Ah, okay. Wie alt warst du da?
So 6 bis 9, 10, so. Ich durfte schon
trotzdem auch alles
mitfahren.
Aber schon alles immer lange, ne? Also du hast ja schon dann immer jahrelang wo durchgehalten.
Ich glaube, Ballett musste ich durchhalten. Das fanden meine Eltern auch ganz toll. Aber ich wollte es auch sein. Bodentouren gut hat abgebrochen. Und beim Chor, ich weiß noch, dass da so die ersten Gefühle aufgetreten sind, dass ich gehofft habe, dass die und die Person da ist. Da war ich noch ganz klein. Aber ich habe immer gehofft, oh, ich hoffe, dass der auch da ist. Weißt du, da war schon so.
Sowas hatte ich auch schon im Kindergarten.
Das war auf jeden Fall meine Motivation. Weil an sich war das so Kirchenchor. Da hatte ich gar keinen Bock drauf eigentlich, weil die Mucke war einfach übelst boring, aber ich wollte dahin wegen der Leute.
Ja, trotzdem, ich finde sowas ja immer bis heute noch geil. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich in Chor gehe, weil ich glaube, es auch sehr therapeutisch ist.
Ich erinnere das gar nicht mehr so genau. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich wirklich nur noch an die Aktivitäten drumherum, an die Freizeiten und was man da alles drumherum gemacht hat, ja. Und bei dir? Was ist dir im Kopf geblieben?
Ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt alles einfällt. Also, was meine Mutter auf jeden Fall immer über mich sagt, ist, dass ich gefühlt irgendwie alles immer 5 Minuten lang machen wollte. Mhm. Deswegen habe ich sehr, sehr viele Dinge angefangen, aber nach kurzer Zeit auch wieder aufgehört. Ich erinnere mich halt an so Klassiker wie Blockflötenunterricht, was man aber, glaube ich, auch immer nur so ein halbes Jahr hatte, weil dann konnte man alles, was man auf der Blockflöte gemacht hat.
Ich war sau schlecht in Blockflöte. Ich hatte das auch, eine Blockflöten-AG oder so, und ich war so, oh Gott, ich kann gar nichts. Wie können die dir ihre Finger koordinieren? Voll heftig.
Ja, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet und über Sabba in Blockflöten gesprochen.
Oh, ja, das stinkt. Das stinkt wie die Hölle.
Dann habe ich eine Zeit lang voltigiert.
Oh, das finde ich auch cool. Das hatte ich auch gemacht.
Da bin ich irgendwann dann, also ich hatte so, das, ich glaube, das Problem hatte ich bei mehreren Sachen. Ich war ein sehr, sehr ängstliches Kind. Also ich wollte alles machen, aber ich hatte, so wie heute auch, ich will alles machen, aber habe doch sehr viel Respekt vor Sachen, die gefährlich sein könnten. Also alles, was irgendwie sehr unbequem und schnell und hoch ist. Und voltigieren. Ja, und das war immer so ein bisschen das Problem, weil ich halt total Angst davor hatte, im Galopp Dinge zu machen. Ne? Also du machst ja diese Figuren da, irgendwie, keine Ahnung, Handstand und turnst da auf dem Pferd irgendwie rum, was im Kreis läuft. Und ich hatte halt total Schiss vor allem, was mit Galopp zu tun hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das dann nicht mehr unter Kontrolle. So. Und ich weiß dann auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal vom Pferd runtergefallen bin und mir wehgetan habe. Ich glaube, da habe ich mir den Arm verstaucht oder so. Und dann hatte ich Angst und dann wollte ich nicht mehr.
Verstehe.
Da war ich, weiß nicht, wie alt ich da war, 6 oder so. Dann weiß ich, dass ich sehr kurze Zeit beim Handball war. Das fand ich aber relativ schnell scheiße. Da wollte ich nur hin, weil da ein Kumpel von mir war, der halt total begeistert war. Der kam halt irgendwie da aus Unterlübbe, Oberlübbe, irgendwo an Nettelstedt dran. Und da war ich mal bei so einem Nettelstedt-Training mit dabei. Da war ich aber nur 2-3 Mal und das wollte ich dann nicht mehr.
Mhm.
Ich überlege gerade, ich war auch beim Ballett.
Wo?
Ich weiß das nicht mehr, Sam. Das kann auch nicht länger als ein halbes Jahr gewesen sein. Ich weiß, dass ich war bei einer Aufführung dabei, wegen der ich mein ganzes Leben lang aufgezogen wurde. Das war Dornröschen. Und da war ich Teil der Hecke und musste halt die ganze Zeit nur da stehen und meine Hände über den Kopf halten.
Weißt du, wo die Aufführung war? Ich versuche gerade zu rekonstruieren, ob wir in der gleichen Ballettschule waren.
Ich habe keine Ahnung, wo die war. Das müsste ich meine Mama fragen. Die weiß das noch, garantiert.
Okay.
Aber da habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich könnte mir aber vorstellen, ich habe mir das halt als Kind bestimmt so vorgestellt, dass ich nach 2 Monaten auf Spitzen, wie heißen die denn, diese Spitzenschuhen stehe.
Ja.
Und ich glaube, dass ich nach einem halben Jahr nur die Hecke war. Das irgendwie war das nicht gut für meine Motivation.
Ja, Spitzenschuhe darfst du erst machen, wenn deine Füße ausgewachsen sind. Ich glaube, mit 12 Jahren oder so darfst du das erste Mal machen.
Ja, irgendwie meine Nachbarin hatte solche Schuhe und die hat mir die ausgeliehen und dann habe ich die halt zu Hause als Kind angezogen und habe halt damit rumgespielt als prima Ballerina und habe dann gedacht, ich werde das jetzt und dann bin ich halt in eine Ballettschule gegangen und das war alles gar nicht so, das ging nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt hatte,
ja,
weißt du?
Ja, ist ein langer Prozess voll. Ich habe die auch noch hier, manchmal ziehe ich die noch an und ich habe immer ungefähr nach einer Minute wieder Krämpfe in den Füßen, das ist voll krass. Die
das
sind
glaube ich, das
echt
ist ja
heftig.
Training, ne?
Das ist richtig krass
als Kind,
Training.
Als Kind fand ich das ganz in Ordnung, da bist du ja noch ganz leicht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde meine 500 Kilo auf diesen Dingern haben, das ist bestimmt nicht ohne. Ja, und ich weiß gar nicht, was habe ich denn sonst noch gemacht? Ich habe sehr, sehr viele Dinge immer sehr, sehr kurz gemacht. Halt so ausprobiert und dann gemerkt, ah ja, das ist irgendwie doch nichts von mir. Und ich weiß auf jeden Fall, Taekwondo habe ich auch mal gemacht.
Ich finde das auf jeden Fall richtig geil, dass du diese Möglichkeit hattest, das alles auszuprobieren. Also, weil ich finde das total wichtig, dass Kinder das ausprobieren müssen, um halt so das Talent zu finden oder einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, weißt du?
Ja, ich finde das eigentlich auch ganz cool. Also ich bin mir manchmal so unsicher. Auf der einen Seite, meine Mama hat halt immer zu mir gesagt, ich wollte dich zu nichts zwingen. Ich habe gedacht, das Kind, das wird schon seine eigene Weisheit haben, zu wissen, ob es für was gemacht ist oder nicht. Vielleicht habe ich ein Kind, was einfach viele Dinge gern ausprobiert. Dann lasse ich das zu und das finde ich auch ganz cool. Trotzdem frage ich mich bis heute, ja, wobei, willst du ein Kind zwingen, wohin zu gehen, wo es nicht mehr hin will, ist ja auch scheiße. Das haben meine Eltern nämlich dann einmal mit mir gemacht. Ich war dann nämlich irgendwann an dem Punkt, da war ich so 12 Jahre und da habe ich gesagt, ich würde gern zum Klavierunterricht, weil meine Freundin Kyra Lynn Klavierunterricht hatte und super gut krass Klavier gespielt hat. Und ich dachte, das will ich auch können.
Mhm, klar.
Und meine Mutter war so, okay, cool, ja, wir haben hier gerade eine Violine, weil sie wollte Violinistin werden. Jetzt will sie Klavier spielen. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, wenn du Klavier spielst, dann müssen wir etwas kaufen, womit du üben kannst. Das wäre jetzt wirklich eine Sache. Klavierunterricht ist auch relativ teuer. Da müsstest du mir jetzt auch das Commitment geben, dass du das längerfristig machst. Und dann habe ich natürlich gesagt, na klar. Und war da auch sehr, sehr fleißig am Anfang.
Wie alt warst du?
Wie alt mag ich gewesen sein? Ich würde sagen so, warte mal, da war ich noch in der Grundschule. 4., so 10?
Mhm.
9 oder so? Ja, und dann bin ich halt, ich glaube, so 5, 6 Jahre zu diesem Klavierunterricht gegangen, bis ich 13 war. Ich hatte mir nämlich immer gesagt, ich möchte gerne irgendwann für Elise spielen können, weil ich als Kind fand, dass für Elise das schönste Lied ist, was es auf der Welt gibt.
Das dachte ich früher auch.
Witzig. irgendwie, heutzutage kann ich das gar nicht mehr hören. Oh, der Flohwalzer ist auch sehr cool. Und ja, dann konnte ich irgendwann für Elise und dann hatte ich mein Ziel erreicht und habe überhaupt gar keinen Sinn darin gesehen, weiter zum Klavierunterricht zu gehen. Und meine Eltern, warte mal, wie war das denn? Das war ganz dramatisch, Sam. Ich glaube, ich habe aufgehört, weil meine Eltern gemerkt haben, das Kind kommt nicht weiter. Es war nämlich klassischer Fall, dass ich gar nicht mehr geübt habe. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in die, ich habe eigentlich nur in der Klavierstunde geübt.
Mhm.
Und das ist halt immer so der Worst Case auch für jeden Klavierlehrer und jede Klavierlehrerin, wenn das Kind, was kommt, gar keine Fortschritte macht, weil es zu Hause halt nicht übt, ne?
Ja.
Und meine Eltern haben dann irgendwann gemerkt, okay, die hat keinen Bock mehr, die macht gar nichts mehr, das bringt nichts, das kostet einfach nur noch Geld, wir nehmen sie da raus. Und dann bin ich in die Pubertät gekommen und ich war sehr, sehr schwierig in der Pubertät, ne? Haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Und meine Eltern haben mich dann irgendwann beim Klavierunterricht wieder angemeldet. Aber bei einer anderen Klavierschule. Und es kam mir damals so ein bisschen vor wie so eine Strafe. Also als würden meine Eltern krampfhaft versuchen, irgendwie etwas in mein Leben zu bringen, was Struktur reinbringt, wofür ich üben muss. Keine Ahnung. Und es war aber so aufgezwungen. Und ich weiß noch damals, dass das total dramatisch war, weil ich einfach nicht dahin gegangen bin. Also diese Stunden haben immer stattgefunden ohne mich, weil ich einfach dann gesagt habe, ich gehe rein und dann sind meine Eltern weggefahren und dann bin ich weggelaufen und so.
War das am Busbahnhof da unten? Da war doch eine Musikschule, das weiß ich noch.
Nee, das war in der Hardenbergstraße, da bei der Aral-Tankstelle.
Weiß ich gar nicht.
Also bei der Aral-Tankstelle nicht die Hauptstraße, sondern die Straße, die andere, auf der anderen Seite. Weißt du, was ich meine? Wo du gearbeitet hast, die Aral-Tankstelle.
Ja, eine Parallelstraße da drüber.
Ja, genau, da kamst du dann so bei dieser Straße, die zur Stadt führt, bei der A 239 kamst du dann raus. Genau, in der Straße war das. Und ja, das war dann ganz dramatisch. Und da haben sie mich dann auch schnell wieder abgemeldet, weil sie gemerkt haben, das Kind kriegen sie da nicht mehr rein.
War ja, und teuer, ich glaube, so auch dann.
Ja. Und ich glaube, in meiner Jugend habe ich so gar nichts gemacht. Nee, nur als Kind.
Ja, ich habe dann ja auch aufgehört irgendwann mit dem Ballettunterricht. Ich habe angefangen immer so zwischendurch zu schwänzen und die Zeit in der Stadt zu verbringen. Aber die Zeit war meistens so, weil wir nicht direkt in Lübeck gewohnt haben, mehr zu dem Zeitpunkt, sondern in Nettelstedt, dass diese ein, zwei Stunden, in denen ich Training hatte, dass meine Eltern sowieso in der Stadt waren und mich da und andere Besorgungen gemacht haben. Das Risiko war extrem hoch, dass ich dann erwischt werde, wenn ich nicht dahin gehe. Zumal das natürlich auch mal ein finanzieller Aufwand war oder eine finanzielle Sache war. Dass eine Verpflichtung stattgefunden hat, aber irgendwann habe ich dann halt das auf die, ich komme mit der Schule und mit Nachmittagsunterricht in der Schule, kriege ich das nicht mehr auf die Kette und bla 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 und dann bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Und das finde ich auch total natürlich so rückblickend, aber ich finde es auch schade, weil ich finde es voll geil, wenn, oder ich beneide etwas total sehr, nee, bewundere ist ein schöneres Wort, wenn jemand irgendwie dabei geblieben ist und die Sachen nach wie vor super gut beherrscht, ne? Also das finde ich so cool. Also das hätte ich halt auch gerne für mich. Und jetzt gerade habe ich auch, bin ich ja immer mal wieder auf der Suche nach etwas und probiere da auch Sachen aus. Man hat ja auch die Möglichkeit mittlerweile. Aber wenn ich jetzt irgendwie sagen könnte, ich könnte ein Instrument spielen oder ich würde immer noch zwischendurch in die Ballettschule gehen, was das gibt es für Erwachsene, dann fände ich das richtig cool. Aber irgendwie ist man dann so raus, ne? Und wenn man das irgendwie so weiter fortgeführt hätte, wäre es voll cool, finde ich.
Das stimmt. Habe ich eben auch kurz gedacht, aber dann habe ich gedacht, Jaco, wem willst du was vormachen? Wenn du keinen Bock mehr auf was hast, dann hast du keinen Bock mehr auf was. Und das ist, glaube ich, egal, ob ich da jetzt 30 gewesen wäre oder 8. Weißt du? Und ich glaube, du musst halt einfach Bock haben, das weiterzumachen und da Ehrgeiz haben, besser zu werden. Und wenn das nicht mehr da ist, dann hat das auch keinen Sinn mehr. Weißt du?
Voll.
Aber ja, es ist total cool, wenn Leute dauerhaft Bock haben. Also nicht die Leute, die gedrillt werden und dann am Ende irgendwie ausgebrannt sind mit 12,
weil sie
10 Jahre was gemacht haben, worauf sie gar keinen Bock haben, nur weil die Eltern das wollten. Aber es ist natürlich mega cool, wenn man da langfristig was macht. Da fällt mir übrigens ein, ich war auch im Schwimmverein, im Neptun e.V. Lübbecke.
Ja, Schwimmen fand ich immer schon scheiße. Ich war nie gut im Schwimmen. Also ich kann normal schwimmen und ich habe auch alle Abzeichen. Nee, Gold habe ich damals nicht geschafft, das weiß ich noch ganz genau. Ich konnte nicht so tief tauchen. Aber ich fand, Schwimmen war immer Schwimmen hat sich immer nach Strafe für mich angefühlt. Immer.
Ja, das Ding ist, ich fand Schwimmen eigentlich ganz geil. Deswegen wollte ich auch in den Schwimmverein, weil ich immer das Gefühl nach dem Schwimmen mochte. Aber was ich am Schwimmverein nicht mochte, ist, das Training ist ja wirklich, du schwimmst die ganze Zeit Bahnen. Die ganze Zeit. Aber du schwimmst Bahnen und vor dir ist einer und hinter dir ist einer. Und das bedeutet, du kannst nicht mal langsamer werden oder Pause machen, weil du immer sozusagen in dieser Geschwindigkeit bleiben musst, in der alle sind. Und das war mir einfach zu stressig. Also das war wirklich, dass ich kam da raus und ich brauchte eigentlich ein Sauerstoffzelt, allein schon von dem psychischen Stress, den ich in dem Becken hatte. Und da habe ich gemerkt, so, das funktioniert für mich nicht. Und außerdem war da ein Mädchen, und das weiß ich noch ganz genau, da war ich richtig klein, da war ich 7 Jahre oder so. Und da hat mich ein Mädchen angeguckt und hat gesagt, was stimmt eigentlich nicht mit deinen Beinen? Die sind nach vorne raus so voll dick, voll anders als bei anderen Leuten. Da habe ich meinen ersten Beinkomplex abgekriegt und dann wollte ich nicht mehr dahin.
Hä, was meint sie damit? Also welche Stelle deines Beines hat sie damit gemeint?
Also wenn du einfach so gerade stehst, ne?
Ja.
Und nach unten guckst, dann ist bei mir das so, dass manche Leute trainieren das sogar, dass einfach
der Oberschenkel
mein Bein
vorne weiter ausgewölbt
ist. Genau,
so,
der huckelt so ein bisschen nach vorne. Manche Leute trainieren das zum Beispiel mit einem Muskel. Also so,
hey, richtig nice.
Ja, ich weiß nicht, es ist nicht trainiert bei mir. Es ist, ich weiß nicht was, es ist, glaube ich, einfach die Form meines Oberschenkelknochens oder so. Aber ich weiß noch, dass es mein erster Beinkomplex war. Ich will nicht mehr zum Schwimmunterricht, weil ich hab mein Bein ist zu dick in eine Richtung.
Hä? Oh Gott, krass.
Ja, das weiß ich noch. Da bin ich nach Hause und war so richtig verwirrt, wie, okay, alles klar. Offensichtlich sind meine Beine anders als die von anderen Menschen.
Erinnerst du dich noch an dein Schwimm-Seepferdchen, wie du das gemacht hast?
Ich glaube, das habe ich das hat man in der Schule gemacht, oder?
Ja, ich habe da nämlich eine Erinnerung dran noch, obwohl man da ja sehr, sehr jung war.
Ich habe nur eine Erinnerung an das Goldabzeichen. Da war ich ja schon viel älter, aber an das Seepferdchen erinnere ich mich nicht mehr.
Da musste ich gerade nämlich dran denken. Ich musste nämlich gerade an die Schwimmhalle in Lübbecke denken, unten, vorne, wo die Milchbar ist. Und da habe ich mein Seepferdchen gemacht. Und es war die Lehrerin, von der habe ich neulich erzählt, die ich eigentlich total scheiße fand, die mich so mal geschüttelt hat nach dem Sportunterricht. Erinnerst du dich?
Ja. Ja, ich erinnere mich an sie.
Und ich weiß, ich glaube, Seepferdchen ist ein Weg hin und ein Weg zurück. Zwei Bahnen schwimmen, ne? Das heißt, es muss bei mir in der ersten Klasse oder so gewesen sein. Dann hatte die ja diesen Stab in der Hand, wo vorne so ein Kreis ist. Und das hat sie immer so vor mich gehalten, falls ich absaufe, damit ich mich daran festhalten kann. Weißt du das noch? Dieses Teil, das war
ja, ich kenne das noch.
Ja. Und dann habe ich es geschafft. Ich dachte, ich will das anfassen. Ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass ich ungefähr während des Seepferdchens 2 Liter Wasser gesoffen habe. Und dann bin ich angekommen und dann haben alle gejubelt. Alle haben sich voll für mich gefreut. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ob ich die Letzte war oder so.
Aber ich weiß noch, richtig das Seepferdchen weggeflext.
Ich habe mich richtig doll gefreut. Boah, ey, wie krass war es, so ein Abzeichen zu haben. Wie krass war ein Abzeichen als Kind? Seepferdchen,
ey, Sam,
Stempel, alles.
Ich habe das überlegt, ob ich mir diese Abzeichen noch mal irgendwo besorge oder im Internet bestelle, weil ich dachte, es wäre voll die coole Idee, wenn ich das auf meinen Bikini oder auf meinen Badeanzug nähe und so alle Abzeichen drauf habe und so ganz ernst damit als erwachsene Person rumlaufe am Strand.
Ich habe es neulich, glaube ich, bei Ines Agnoli auch gesehen.
Echt?
Ja, das habe ich, glaube ich, auch mit dem Seepferdchen gemacht. Ich finde das auch richtig stabil. Mach das mal trotzdem, es kann doch jeder machen.
Ja, ich finde das richtig cool, wenn du dann so wie so eine Pfadfinder auf so Nadelabzeichen, weißt du, hast du dann so alles als erwachsene Person. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann weiß auch jeder, dass man mich ins Meer gehen lassen kann.
Ja, voll. Haben die gleiche Bedeutung heutzutage noch, diese Schwimmen- und Sportabzeichen, frag ich mich?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Leute das noch machen. Vielleicht haben ja ein paar aus unserer Community Kinder und wissen das, ob es das noch gibt, diese Abzeichen.
Oder Sportlehrerinnen und Lehrer vielleicht.
Ich weiß nämlich, dass ich damals noch richtig motiviert war. Also auch diese höheren Abzeichen, die es da gibt, die habe ich auch teilweise privat gemacht, ne? Da bin ich mit meiner Freundin Nancy, bin ich ins Hallenbad gegangen oder ins Freibad, je nachdem, und dann haben wir gesagt, und heute machen wir Silber, und dann ist der Bademeister gekommen und dann musste man das alles schaffen und dann hat er einem dann Stempel gegeben. Hast du dich richtig
korrekt? Voll geil, voll stabil von euch, so, ey, wir gehen dahin.
Wir waren so richtig. Abzeichen. Ich weiß auch nicht wieso, wir hatten irgendwie das Gefühl so, das ist so ein Achievement, was irgendwie erschreibenswert wäre.
Weißt du was? Die Kinder, die Gold hatten, die waren für mich so krass bosshaft, das war unglaublich, weil ich habe Gold nicht geschafft. Wirklich nicht.
Ich weiß gar nicht, weißt du was, ich google das jetzt. Ich google jetzt, was man beim Goldabzeichen alles machen muss.
Das war richtig schwierig, das weiß ich, man musste so tief tauchen. Und meine Mutter hat immer gesagt, nein, du darfst nicht so tief tauchen, weil ich hatte Röhrchen im Ohr. Weiß nicht, das ist irgendwas, wenn man mit dem Trommelfell, keine Ahnung. Manche Kinder haben so Röhrchen im Ohr, warum, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und dann sollte ich nicht so tief tauchen, weil mir das immer so einen Druck ausgelöst hat und ich so Ohren-OPs hatte als Kind.
Ja.
Und ich war so neidisch, weil ich das unbedingt haben wollte.
Okay, ich lese.
Ich glaube, ich habe sogar gelogen, dass ich Gold habe und ich hatte es gar nicht.
Es heißt übrigens das deutsche Schwimmabzeichen Gold. Also das ist wirklich auch das deutsche Schwimmabzeichen. Seepferdchen, Bronze, Gold, Silber. Mhm. Und ich lese jetzt mal vor, was man für Gold machen muss. Ja, also es gibt erstmal eine praktische und eine theoretische Prüfungsleistung.
Was?
Oh ja, die theoretische Prüfungsleistung, ich finde es richtig sweet, ist, umfasst die Kenntnisse von Baderegeln sowie von der Hilfe bei Bade-, Boots- und Eisunfällen.
Mhm.
Ah, das weiß ich noch. Da musste man dann, meine Freundin musste dann nämlich auch so tun, als ob sie ertrinkt und ich musste sie abschleppen.
Das erinnere ich auch noch.
Okay, praktische Prüfungsleistungen. Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 30 Minuten schwimmen.
Boah, das ist voll lange. Übelst lange.
Crazy. In dieser Zeit sind mindestens 800 Meter zurückzulegen, davon 650 Meter in Bauch oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und 150 Meter in der anderen Körperlage.
Ich müsste jetzt wissen, wie lange ein Becken ist. Ich würde gerne wissen, wie viele Bahnen das sind.
Boah, weiß ich nicht. Aber das ist schon ordentlich viel. Das also ist
viel.
Da hast du erstmal eine Woche Muskelkater. Startsprung und 25 Meter Kraulschwimmen. Startsprung und 50 Meter Brustschwimmen in höchstens 1 Minute und 15 Sekunden.
Voll viel,
ja, 50 Meter Rückenschwimmen mit Grätschwung, ohne Armtätigkeit oder Rückenkraulschwimmen. 10 Meter Streckentauchen aus der Schwimmlage, ohne Abstoßen vom Beckenrand. Das ist auch gar nicht so wenig für ein Kind. Dreimal circa 2 Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen je eines Gegenstandes. Ja, im Tauchen war ich immer sehr gut, muss ich sagen.
Ich fand am besten
aus 3 Meter Höhe.
Okay, das kann ich, das könnte ich.
Ja, da hätte ich heutzutage Probleme mit, damals nicht so.
Ich mochte am liebsten Rückenschwimmen, weil ich hatte das Gefühl, das ist das Chilligste.
Mhm.
Da konnte ich irgendwie entspannen.
Heutzutage sehe ich das aber ehrlich gesagt anders. Ich war eine Zeit lang, also ich hatte immer mal wieder so auch privat Schwimmphasen, wo das so meine Sportart war, wo ich so 2-mal die Woche schwimmen gegangen bin. Und da ist mir aufgefallen, Rückenschwimmen ist chillig, aber meistens ist das Hallenbad voll und du siehst, hast immer so diesen Stress, weil du nicht weißt, ob du gerade auf jemanden zuschwimmst.
Oh nee,
weil du dir Bahnen teilst, weißt du? Das finde ich immer so stressig.
Nee, also muss es montags morgens um 9 im Lübecker Hallenbad sein, theoretisch.
Oh nee, dann, das ist ja immer das Problem. Es kommt immer, du musst dir die richtigen Zeiten raussuchen, weil morgens sind die Rentnerzeiten, dann ist es oft am vollsten.
13 Uhr mittags dann. Da ja, machen die Mittagspause sowas. Und in der Schule ist auch niemand da.
Ja, genau, genau. Mann, Schwimmen ist eigentlich so geil, ne? Ich liebe Schwimmen. Man schwitzt nicht und du denkst so, oh, ich bin außer Atem, krass, ich hör's mal auf. Habe ich eigentlich viel gemacht? Und dann kommst du aus dem Becken und dann kippst du erstmal um, weil deine Beine gar nicht mehr funktionieren, weil du so krass übertrainiert hast. Und du hast es nicht mal gemerkt.
Was? Das hatte ich noch nie, dieses Gefühl, noch nie. Ich denke so,
nicht?
3 Bahnen, okay, reicht. Ciao.
Nee, ich habe das eine Zeit lang mal richtig gemacht, dass ich dann so, weiß ich nicht, so eine halbe Stunde oder zum Schluss eine Stunde komplett durchgeschwommen bin. Und dann war ich so richtig außer Atem zum Schluss. Aber meinen Körper habe ich gar nicht so gespürt. Und dann steigst du so raus und dann kommt diese Schwerkraft und die Beine sind wie Gummi einfach. Aber du merkst das im Wasser nicht. Das finde ich so crazy einfach.
Okay, das möchte ich auch mal fühlen, weil ich schwöre, bei Gott, das habe ich noch nie in meinem Leben gefühlt, dieses Gefühl.
Ich finde das schon geil irgendwie. Also ich habe schon mit Schwimmen echt die krassesten Muskelkater hingekriegt, was nicht erstrebenswert ist, ne? Also nicht, dass ich hier irgendwie Übertraining propagiere oder so, aber ich bin immer eigentlich relativ, ich mag es ja nicht so doll, wenn mir ganz doll heiß ist und ich schwitze. Und das finde ich halt am Schwimmen so geil, dass man das umgehen kann, aber halt dieselbe Anstrengung hat.
Ich liebe alles an Anstrengungen mit Musik. Deswegen, sobald es Musik ist und irgendwas mit Takt zu tun hat, da bin ich so ganz vorn mit dabei und richtig hardcore motiviert. Das ist für mich
ja,
das
Ja, dann
Beste.
Ist Tanzen was für dich. Vielleicht nochmal so. Ich möchte das ja eigentlich auch immer nochmal machen in meinem Leben, so Hip-Hop tanzen.
Das wollte ich auch machen. Ungefähr mit 14, würde ich sagen, Tanzschule Hall, da wollte ich hin mit meiner Freundin. Und ich habe da sogar den so einen Tanz mitgelernt, weil ich unbedingt Formationstanzen machen wollte. Und die waren richtig gut, die in Lübeck. Die sind mal so zu Meisterschaften, Europameisterschaften, ja, Weltmeisterschaften und sowas gefahren. Und ich wollte Teil davon sein, weil die hatten einfach auch so coole Outfits. Und es war so eine krasse Dynamik. Die Leute, die sich da untereinander kannten und so, es war wirklich beneidenswert.
Ja, ich muss das auch sagen. Also hier unsere Freundin Tracy und noch viele andere aus Lübeck, die da halt, das hatte, das war ein Status, den du hattest, ne?
Du warst
das
cool.
Du warst cool. Die Leute wussten das so. Ich weiß jetzt nicht mehr die Namen, aber das waren ja auch so Gruppen, die dann Namen hatten. Also die und die Gruppe mit dem und dem Namen fährt auf, keine Ahnung, Regionalmeisterschaft, Westdeutsche Meisterschaft und sowas. Und das war so ein bisschen so, als wenn man in Amerika jetzt gesagt hat, die ist Cheerleaderin.
Oh mein Gott, ich war da. Jetzt fällt es mir sogar ein. Ich hatte da sogar, bin sogar, hab mitgetanzt bei der Westdeutschen Meisterschaft mit Luisa zusammen. Da gibt's Fotos von. Das erinnere ich gerade. Ja, aber wir waren nicht in der coolen Gruppe. Wir waren eher in der Loser-Gruppe. Mhm. Weiß ich noch
das
ganz
war
genau.
Schon Ich weiß noch ganz genau, die hatten halt diese Detlef D'Souza Tanzhosen an, weißt du, die, wo ganz viele Strippen, diese Baggy-Hosen,
alle bauchfrei,
wo ganz viele Strippen,
ja.
Alle bauchfrei, Netzoberteil, ein paar Schnecken oben im Haar und ganz viele von den Girls sind dann halt auch privat mit diesen Hosen halt rumgelaufen. Du wusstest immer genau, wenn du dann
oh
so eine
Gott,
Hose gesehen
cool.
hast, so, boah, die sind irgendeiner von den krassen Formations-Patsy-Hall-Gruppen.
Und die waren auch alle irgendwie so relativ extrovertiert und so outgoing, ne? Super selbstbewusst. Irgendwie hat das voll was mit denen gemacht, hatte ich das Gefühl.
Ja, das macht ja auch was mit dir. Das sind ja voll die Erfolge, das macht Spaß, Tanzen, Bewegung, das ist schon was Geiles. Ich weiß gar nicht, wieso ich das nie gemacht habe. Ich weiß, dass ich das immer machen wollte, aber ich glaube, ja, weiß ich gar nicht. Ich war immer in der Tanzschule, ich habe da immer rumgehangen, aber ich habe niemals Hip-Hop getanzt, obwohl ich das eigentlich mega cool fand.
Oh, Jaco, aber du warst doch bestimmt beim Standardtanzen. Du hast doch bestimmt das gemacht, oder?
Ja, ich habe das gemacht.
War das geil? Ich habe es nicht gemacht, ich hatte damals keinen Partner und ich dachte, man kann da nicht mitmachen, wenn man keinen Partner hat und deswegen bin ich da nicht hingegangen.
Doch, doch, da konntest du mitmachen, wenn du keinen Partner hast. Da wurde einfach dann jede Stunde mit wem anders getanzt und nur für den Abschlussball wurdest du dann sozusagen von irgendwem gefragt oder du hast jemanden gefragt, ob ihr da zusammen hin wollt.
Genau, und davor hatte ich Angst, dass das nicht stattfindet, deswegen bin ich gar nicht hingegangen, so war das.
Ah, okay. Es ist so gewesen, ich habe das damals gemacht, also es ist ja sogar auch in der Schule ausgeteilt worden, diese Aufforderung, ne, dass man da mitmachen kann. Mhm. Und das war so eine Zeit, da habe ich super viel Zeit in der Tanzschule verbracht. Obwohl ich da gar nicht getanzt habe, waren da halt meine Freunde und deswegen bin ich da halt gewesen und bin dann halt im Busch hinter der Tanzstelle hinter der Tanzschule rauchen gewesen. Weiß nicht wieso, irgendwie habe ich da abgehangen. Da war auch so dann so ein Café gegenüber von der Tanzschule, da haben wir auch immer irgendwie rumgesessen. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, da mache ich auf jeden Fall Standardtanz, dann gibt es sogar einen Grund für mich, da jeden Tag rumzuhängen. Da waren immer so Boys, die waren so ein bisschen älter. Also ich war damals, glaube ich, so 14, 15 und dann waren immer schon Boys da, die waren irgendwie so 18 bis 20. Die waren dann schon irgendwie in den besseren Standardgruppen. Und die haben da irgendwie auch immer mit uns rumgehangen und immer wenn sozusagen Männer gefehlt haben oder Jungs gefehlt haben, dann sind die eingesprungen. Weißt du?
Oh la la.
Und einer von denen hat mich dann nämlich auch gefragt, ob ich mit ihm zum Abschlussball gehen möchte. Und ich wollte das gar nicht.
Warum?
Weil ich mit dem nicht gern tanzen mochte. Also der konnte bestimmt gut tanzen und war jedes Tanzes mächtig. Aber der hat so ein bisschen getanzt, als würde er tanzen, während er einen epileptischen Anfall hat.
Wie meinst du?
Also der hat sehr energisch, sehr schnell und sehr, also es war einfach, immer wenn ich mit dem getanzt hatte, hatte ich das Gefühl, ich bin so ein Flummi, der hoch und runter geschossen wird und ich weiß gar nicht, was passiert. Ich konnte auf einmal nicht mehr tanzen, weil ich
zu ambitioniert
gecheckt habe, was er macht. So ambitioniert war er.
Mag ich
und
nicht.
Er hatte mich aber gefragt, ob ich da mit ihm hingehen will und ich habe ja gerade erst mal letztes Jahr gelernt, Nein zu sagen.
Und dann bist du mit ihm hingegangen.
Und dann bin ich mit ihm da hingegangen und ja,
kenne ich den?
Dir sagen?
Hä? Kenne ich den?
Ich kann dir gleich den Namen sagen Folge.
Ja, da bin ich neugierig.
Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ja, es ist irgendwie alles nicht so geil gewesen. Also ich habe aber dann die meiste Zeit auch auf dieser Abschlussfeier mit meinem ersten Freund rumgehangen. Das war nämlich der Abend des Waschmaschinenkusses aus einer der ersten Folgen. Da haben wir über unseren ersten Kuss geredet. Den hatte ich auf dieser Party.
Kleiner Schleudergang. Geil.
Ja, ich habe auch letztens noch das Foto gesehen von diesem Abschlussball und habe gedacht, wow, in diesem Outfit sehe ich aus wie eine 45-jährige Frau.
Oh, das möchte ich gerne sehen.
Ich habe so ein Glitzerkleid, so ein richtig typisches 2005 Orsay-Glitzerkleid an, was dehnbar ist, weißt du, mit so Spaghetti-Trägern. Kann man jetzt eigentlich wieder locker tragen, ganz lang bis auf den Boden und dann so eine richtig schöne Hochsteckfrisur.
Edel. Ich würde mich freuen, wenn du mir das per WhatsApp schickst oder wie auch immer. Ich habe nämlich auch noch ein schönes Bild, dann schicke ich dir ein Ballett-Outfit von mir.
Das finde ich gut. Vielleicht können wir das ja diese Woche auf Instagram teilen.
Oh je. Ob wir das möchten, ist die große Frage.
Ah, ich bin da schmerzfrei.
Aber eigentlich ist es ganz cool, ja. Jaco.
Yes,
wie sieht's aus bei dir? Ich finde, es war grundsätzlich ein schöner Ausflug in die Vergangenheit, in die Melancholie. Ich fand es aber auch sehr witzig. Ich weiß, dass du noch ganz viel zu tun hast. Möchtest du noch einen weiteren Zettel ziehen? Oder sagst du, aufhören, wenn es am schönsten ist?
Na komm, vielleicht können wir das so einen kleinen machen.
Okay.
Du cheatst.
Was landet immer in eurem Einkaufskorb? Ich möchte wissen.
Crazy.
Von dir. Ja, was? Wir haben ja festgestellt, dass die langweiligen Zettel auch teilweise richtig, richtig geil sein können. Und ich habe keinen Schimmer, was bei dir immer im Einkaufskorb landet. Von daher, hau raus.
Okay, also es gibt eigentlich so Gerichte, die grundsätzlich immer auf Abruf hier sein müssen, ja. Zum einen landen bei mir immer Dinkelnudeln, grünes also das ist jetzt ein Gericht in Kombination, ja.
Mhm.
Dinkelnudeln, grünes Basilikumpesto, Kapern, eingelegte Knoblauchzehen und Rucola.
Kapern auch?
Ja, Kapern finde ich richtig nice.
Kapern habe ich, glaube ich, erst mit 32 das erste Mal so richtig geschätzt.
Ja, das ist bei mir auch noch nicht so lange. Ich glaube, seit 5 Jahren oder so. Irgendwann hat mein Moin Yamina ein Video hochgeladen mit so ihrem Lieblingssandwich mit ganz viel Rucola und Kapern. Und dann hat sie gesagt, ihr dürft nicht die großen kaufen, sondern die ganz kleinen, die sind voll geil. Und das hat meinen Weg zu Kapern eröffnet. Und seitdem bin ich großer Kapern-Fan.
Ich dachte eine lange Zeit, dass Kapern Fisch sind.
Habe ich auch gedacht.
Genau,
die schmecken
wie Graupen.
Aber ja auch so salzig. Oh, Graupen, ich weiß nicht wieso. Bei Graupen denke ich sofort an Raupen.
Naja, das liegt nahe. So, ja, die Farbe ist gleich und.
Aber das ist ja eigentlich ein Getreide, oder?
Ja, genau. Vielleicht ist es das, Oldschool Quinoa oder so.
Ich muss dann immer an meine Mutter denken, weil meine Mutter immer gesagt, ich glaube, Graupensuppe und Buttermilchsuppe.
Buttermilchsuppe.
Das habe ich nie gegessen. Ja, das war immer ihr Horror als Kind.
Meine Mutter hat immer Grünkohl mit Graupen geliebt und deswegen gab es das bei uns hin und wieder.
Grünkohl mit Graupen.
Frag mich nicht, dieses Rezept habe ich seitdem
nie. Kennst du Stippgrütze?
Noch nie
das
gegessen.
Das gab es bei uns immer. Ja.
Aber warte mal, Ist es das mit der ganzen Fleischresten da drin?
Ja, das ist. Ich habe das letztens erst im Fernsehen gelernt bei dieser, wie heißt denn das nochmal, Kitchen Impossible, dass das was Ostwestfälisches ist. Das kommt ursprünglich, glaube ich, aus Bad Oeynhausen oder so.
Das war der Horror meiner Mutter.
Ja, kann ich aber auch verstehen. Also ich habe das als Kind gegessen, weil ich wusste ja auch gar nicht, was da drin ist. Aber das ist halt total abartig, also was heißt abartig, ne? Wenn man jetzt Fleisch isst, ist es eigentlich sogar cool, wenn man sowas isst, weil halt alles verwertet wird. Aber das, da sind halt super viele Innereien drin und am Ende ist das irgendwie wie so eine irgendwas, von der Konsistenz her finde ich irgendwas zwischen Gehacktes also und Haferbrei.
Ich finde alles falsch daran.
Ja, es ist auch, ja. Und nachdem ich dann als Kind irgendwann erfahren hatte, was da alles drin ist, fand ich das natürlich alles total eklig. Aber, warte mal, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Ach so, ja, Sachen, die immer im Einkaufskorb landen.
Auf jeden Fall nicht, offensichtlich. Das nicht. Ja.
Rucola ist eigentlich immer drin, Paprika, Gurke, also immer sowas für einen Salat.
Ja.
Hafermilch grundsätzlich.
Ja,
für
das war mir auch so.
Müsli, Porridge, Kaffee, alles. Ofenkartoffeln, die fertigen.
Die aus der Pommes-Verpackung.
Aus der Pommes?
Also so Kartoffel-Wedges.
Nee, sondern die sind nicht im Tiefkühlfach, sondern im Kühler. Das sind ganz große Ofenkartoffeln, die schneidest du aus so Plastik raus und machst sie in den Ofen und dann musst du die nur warm machen, weil die sogar schon fertig gekocht sind.
Aber es ist dann eine Ofenkartoffel, also im Ganzen.
Es ist eine Ofenkartoffel im Ganzen, eine ganz große und dann ist da halt noch so Kartoffelcreme mit bei.
Ah ja, okay, jetzt verstehe ich. Ofenkartoffel dachte ich irgendwie gerade als erstes an so Kartoffelecken. Weiß nicht warum. Kam sofort in meinen Kopf, aber ja.
Ja, das ist immer so mein Notfallgericht und so Fischstäbchenersatz, also so vegane Fischstäbchen.
Mhm.
Laugenstangen sind seit neuestem auch viel drin. Auf den Trip hast du mich gebracht.
Ja, dieses die tiefgefrorenen.
Ich habe die jetzt sogar mit Kürbiskernen das erste Mal letztens gemacht, seit du das empfohlen hast und fand sie noch geiler.
Siehste, ich sag es euch, Leute, es ist ein Traum.
Also ich muss wirklich sagen, ne, das ist für mich eine vollwertige Mahlzeit, wenn ich das ist absoluter Tod für meinen Magen-Darm-Trakt, aber
lecker.
So eine frisch aufgebackene Laugenbrezel mit fettem Salz und Kürbiskernen drauf, dazu Butter oder Margarine und dann ein kaltes Glas Cola Light.
Ich dachte gerade irgendwie, du sagst Milch. Ich weiß nicht warum.
Nee, da bin ich raus. Das hätte ich als Kind gemacht.
Mhm.
Ja, das finde ich schon ganz geil. Ja, und ansonsten seit neuestem immer dabei Kaktuseis.
Oder Flutschfinger.
Ja, das, wobei ich Flutschfinger nicht so geil finde wie Kaktuseis.
Okay, ja.
Ich glaube, das ist auch schon alles, was es an Regelmäßigkeiten in meinem Leben gibt, ehrlich gesagt. Sonst bin ich so ein, ach, ich nehme mal das und mal das und das könnte ich auch mal ausprobieren. Ja, ich bin sonst eher so ein Ausprobierer. Wie sieht's bei dir aus?
70% davon hätte ich eigentlich quasi fast übernehmen können oder könnte ich übernehmen und ich muss gleich tatsächlich sogar einkaufen und es ist voll gut, dass wir das jetzt machen, weil ich habe sofort im Kopf, dass ich gleich alles noch einkaufen muss. Also gemüsemäßig ist es bei mir genauso. Ich habe immer fast Zwiebeln und Kartoffeln, brauche ich eigentlich immer, weil das immer so mein Go-To.
Ja.
Ich brauche eigentlich jeden Tag eine Zwiebel, für egal was. Ob es irgendwie ein Sandwich, Salat, irgendwas zum Andünsten ist, ich brauche immer Zwiebeln. Das ist auf jeden Fall wichtig. Kartoffeln sind für mich auch das Go-To. Ich kaufe aber immer Netzkartoffeln, weil ich immer nicht weiß, wie will ich die eigentlich? Will ich Pellkartoffeln?
Ja, hatte ich auch.
Normale Kartoffeln? Ofenkartoffeln liebe ich auch sehr. Ich verkaufe mir das selber immer. Ich fand als Kind Ofenkartoffeln scheiße. Und deswegen verkaufe ich mir das mal selber als Kumpir. Weil Kumpir kenne ich erst seit Großstadtzeiten. Mhm. Und das ist irgendwie nochmal so ein Stück fancier. Jetzt war ich ja in England, da gibt es ja diese Jacket Potatoes. Das ist ja genauso wie Kumpir eigentlich, nur weniger aufregende Zutaten, die da drauf kommen. Aber im Prinzip genau das Gleiche.
Ja.
Also Kartoffeln sind geil, weil die auch immer einfach für den Bauch richtig, richtig gut sind. Ich kaufe meistens Tomatenstuff. Ich nenne es einfach Tomatenstuff. Das sind passierte Tomaten oder Dosentomaten, weil die kannst du auch immer für irgendwas machen. Und worauf ich auch sehr achte, ist, dass ich das immer da habe, weil wenn ich so ganz verzweifelt bin und ich weiß, was ich essen will, es soll nicht zu schwer sein, es soll nicht zu leicht sein, es soll geil sein, dann mache ich eigentlich immer eine Art von Wraps. Ob da dann Hummus reinkommt mit Falafel und Salat oder irgendwie sowas wie Chicken Nuggets, also die Alternative halt, mit Salat und was Remu-artigem oder so. Also Wraps, finde ich, sind schon immer das Go-To. Wenn ich die da habe, fühle ich mich sicher irgendwie.
Das habe ich schon richtig, ich hatte meine richtig intensive Wrap-Phase, zu intensiv. Und dann habe ich ganz lang Pause gemacht, aber jetzt, wo du davon redest, bin ich so, oh geil, so ein paar Wraps.
Ja, die sind so auch mal wieder reinschnabulieren. Auch hier mit Tomatenstuff, ne, so Zwiebeln, Knoblauch, so Tomatensoße und dann dazu vielleicht eine angedünstete Aubergine oder Halloumi oder was man will. So, man kann die halt total flexibel belegen, was man halt gerade haben will.
Erst dieser Salat, dass ich fast alles nicht essen kann im Moment von dem, was ich da mal reingemacht habe.
Oh scheiße, aber es gibt super viele geile Varianten.
Ja, so mit Hummus und also das, ich habe auch immer so drei Varianten gehabt, entweder mit Falafel und so Sesamsoße, so Tahin, dann so mit Veggie-Schnitzel und Mayo, so typisch hier,
geil,
ne, Caesar Chicken Caesar Wrap.
Ja.
Und auch, oder so ein, boah, oder so Tex-Mex finde ich auch richtig geil.
Mega.
Wenn du so dieses vegetarische Hack mit Tomatensauce und dann
Sour Cream oder sowas
noch dazu. Oh Gott, hab so Hunger, Sam, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, ich kann das auch ganz schnell abkürzen. Immer dabei ist, oder was ich immer zu Hause haben muss, ist Obst. Ich habe meistens Orangen, Äpfel oder Ananas noch zu Hause. Das brauche ich irgendwie. Sehr gerne steht auf meiner Einkaufsliste auch noch salzige Chipsies und Zartbitterschokolade.
Mhm.
Das finde ich auch ganz wichtig. Und was ich leider, leider, leider immer kaufen muss, ist, und es geht mir am allermeisten gegen den Strich, ist Wasser. Ich bin eigentlich ein Leitungswasserkind, aber das Leitungswasser aus unserem Abfluss schmeckt ungenießbar und selbst mit Filtern und Co. kriege ich diesen Geschmack nicht raus. Das heißt, ich bin dazu gezwungen, leider Wasser zu kaufen. Deswegen steht das eigentlich immer auf der Einkaufsliste.
Ja, verstehe ich. Das Berliner Leitungswasser ist auch nicht so geil, aber
das ist, glaube ich, tatsächlich unsere Leitung, die halt so komplett abartig schmeckt. Das schmeckt so, als wäre eine Metallstange drin. Und ganz am Anfang, da musste ich fast würgen. Das war wirklich so ekelig. Da habe ich mir ein Glas Wasser mit ans Bett genommen und dann stand das so ein paar Stunden. Dann habe ich morgens oder so einen Schluck davon genommen und dann war das so, oh mein Gott, das schmeckt wie Seuche. Ich will das auf gar keinen Fall trinken. Es ist so ekelhaft. Ja, und seitdem, weiß ich auch nicht, bin ich damit eher unzufrieden.
Ja, das verstehe ich. Oh, ich hasse das immer. Getränke tragen finde ich ganz
richtig
ätzend.
Ja, mag ich auch. Aber ja, das war's eigentlich soweit.
Ja, bei mir auch. Ich bin im Moment sowieso so ein bisschen eingeschränkt, deswegen drehe ich mich irgendwie so um drei Gerichte die ganze Zeit.
Mhm.
Ich darf so die ganzen coolen Sachen gerade nicht essen. Aber im Sommer bestimmt wieder.
Jaco,
Sam,
ich gehe jetzt einkaufen.
Du gehst einkaufen.
Dann habe ich es hinter mir. Dann habe ich
ein paar Kartons packen. Und ich muss eigentlich auch noch eine kleine Instagram-Werbestory aufnehmen. Da muss ich gleich erstmal gucken, ob ich habe nämlich heute richtig dick verheulte Klüsen wegen meinem kleinen Mental Breakdown heute Morgen.
Wieso sagt man eigentlich Klüsen? Das sage ich auch ganz oft.
Weiß ich nicht. Ist das was Ostwestfälisches?
Keine Ahnung. Wer googelt?
Kennt ihr das, Leute? Sagt man das bei euch auch? Also Klüsen benutzen wir halt das Wort für dicke, verheulte Augen. So, das hat meine Mutter immer gesagt. Boah, du hast richtige Klüsen.
Dicke Klüsen.
Googelst du?
Ja, soll ich es machen oder lösen wir es nächste Woche auf?
Das ist ein richtig guter Folgentitel, by the way. Dicke Klüsen.
Machen wir, okay. Das passt auch so sehr. Du hast heute welche. Ich hatte die von den letzten zwei Tagen und habe entzündete, wunde Augen unten drunter. Finde ich perfekt, Jaco. Dicke Klüsen. Ich google
ja,
und erzähle es nächste Woche.
Das ist auch heute eine dicke Klüsen-Folge gewesen. Aber schön war es. So ein bisschen melancholisch, aber schön irgendwie. Und nächste Woche, wenn wir aufnehmen, bin ich bei meiner Mama. Da bin ich in Nordrhein-Westfalen.
Ach schön, das ist gut.
Ne, da erzähle ich euch so ein bisschen, was auf dem Land so los ist, was man da jetzt so trägt oder immer noch trägt. Ey, das ist updaten.
So, ich finde das so geil, dass wir einfach diesen Podcast egal womit hinnehmen können. So gestern, letzte Woche war ich weg, nächste Woche bist du weg, dann bist du wieder woanders. Es ist so geil.
Ich finde es so krass einfach, dass ich dich so in einem Monat, da nehmen wir einen Podcast auf und dann erzähle ich dir, was ich in Indonesien gemacht habe. Ich bin ja früher voll viel gereist, aber gar nicht mehr so seit wir den Podcast haben so richtig. Und ich bin so voll gespannt, wie das wird, wenn ich dir so brandheiß erzähle, was abgeht.
Ja, und inwieweit sich die Von- und Abfaktoren verändern.
Genau, stimmt, ja.
Hm.
Ja.
Ach, irre,
schön, Sam.
Irre.
Es war mir eine Freude, es war mir ein Fest und ja.
Ihr Lieben, hinterlasst uns doch gerne eine positive Benachrichtigung, eine positive, wie nennt sich das denn? Rezension. Wie nennt sich das? Bewertung.
5-Sterne-Bewertungen. Genau. Erzählt, teilt uns auf Instagram, wenn ihr Lust habt, was ihr gerade dabei macht, wenn ihr uns hört.
Und schreibt uns keine bösen E-Mails. Wir haben eine E-Mail gekriegt gestern, da stand einfach drin, fickt euch.
Ja, da musste ich lachen. War natürlich ein Mann.
Und ich war so, ich hab so gesehen, hab einen Screenshot gemacht, dachte so, warum? Und, pass auf, nee, das Witzigste war ja noch so, dann kam irgendwie eine halbe Stunde später noch eine E-Mail von dem gleichen Absender und dann steht, könnt ihr mal Interviewgäste mit reinnehmen? Und ich war so, what the fuck, Alter, verpiss dich.
Ich liebe ihn, ist mein Lieblingszuhörer. Grüße gehen raus an dich.
Ja.
Tschüssi. Ja, gut, dann würde ich sagen, Sam, wir sagen ciao for now.
Bis nächste Woche.
Wieder.
Tschüssi.
Bis dann. Tschüssi.